Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen, liebe Gemeinde. Eben, als Erika Emrich diese Geschichte aus dem Johannesevangelium vorgelesen hat, hörte ich jemanden, als es auf das Wort Steinigung ging, jemanden schwer atmen, wie: Ach du meine Güte. Im Grunde genommen müsste ich jetzt alle anwesenden Eltern bitten, den Kindern mal die Ohren zuzuhalten, denn die Geschichte ist ja alles andere als jugendfrei, oder? Also ich meine, machen Sie sich mal klar, worum es dabei geht. Es geht dabei um außerehelichen Geschlechtsverkehr. Nennen wir das Ganze doch mal beim Namen, um Sex. Es geht um eine aufgebrachte Menge. Es geht um eine Frau, die in flagranti erwischt worden ist. Und es geht, damit ich das mal für die Kinder mal etwas sanfter sage, um Steine. Ja, oder besser gesagt, das, was man damit machen kann. Ist schon eine merkwürdige Zeit früher gewesen. In manchen Landstrichen dieser Erde ist das tatsächlich heute noch so, oder kann es der Fall sein, dass es dazu kommt. Es ist eine Zeit gewesen vor 2000 Jahren, wo man Moral, Recht, Politik, Religion nicht wirklich voneinander trennt. Das bildet alles irgendwie so ein Ganzes. Und wo man solche Verhältnisse hat, da ist eine Verfehlung dann tatsächlich dann auch gleich eine rechtliche und eine öffentliche Sache. Das muss man vielleicht mal dazu sagen, eine öffentliche Sache. Früher war es so, das Gesetz des Mose, die sogenannte, im Jüdischen sagt man die Tora, hat absolute Geltung. Das ist dann nicht nur ein Stück aus der Bibel oder so, sondern das ist dann etwas, was tatsächlich im Leben der Menschen zu gelten hat. Punkt, Schluss, aus. Mose hat gesagt, wir müssen machen. Und da ist ganz, ganz viel geregelt. Eben auch, was passiert eigentlich beim Ehebruch? So steht geschrieben im dritten Buch Mose, dem sogenannten Levitikus. Hören Sie mal genau hin, wenn Sie jetzt denken, ach, immer nur auf die Frauen, die Männer kommen wieder davon. Nie. Das Alte Testament ist fortschrittlicher. Da steht, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, Sie merken schon, Männer sind hier angesprochen, so sollen, jetzt kommt es, beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. Diese Geschichte, die diesen Satz mit aufnimmt im Johannesevangelium, hat so manche Merkwürdigkeiten. Zum Beispiel der Liebhaber der Frau kommt überhaupt nicht vor. Dafür interessiert sich die Geschichte gar nicht. Auch die Frau selbst. Sie wird zwar in die Mitte gezerrt und gedemütigt, vor allen Augen. Das Ganze spielt wohl früh morgens am Tempel. Aber auch sie spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ich werde das gleich erklären, warum. Die Geschichte lässt nicht einen Zweifel daran, sie ist schuldig. Und das Gesetz ist auch klar in dem Fall. Man hat schon die Steine in der Hand. Und was das bedeutet, male ich jetzt mal nicht aus. Es ist auch, wenn Sie das vielleicht denken mögen, keine Lynchjustiz von irgendeinem aufgebrachten Mob. Nein, nein, nein. Das Ganze wird angeleitet von Männern, die des Gesetzes kundig sind. Die können das auslegen. Die Schriftgelehrten und Propheten. Nee, nicht Propheten, Pharisäer. Die kennen und wahren die öffentliche Einhaltung der Tora. Und doch, die Frau, ihre Tat, die steht nicht im Mittelpunkt. Johannes erzählt es so, Jesus Christus wollen sie ans Leder. Sie legen in diesem Fall vor und diese Frau ist maximal Mittel zum Zweck, mehr nicht. Und deswegen stellen sie ihm eine Fangfrage. Und ich sage es mal mit meinen Worten, du, Mann aus Nazareth, du kennst dich doch aus. Du tust doch so, dass du den Willen Gottes kennst. So gebärdest du dich ja. Sag doch mal, was sollen wir denn jetzt machen? Der Wortlaut der Tora ist doch klar. Ist er ja auch. Ist er ja auch. Stimmt Jesus der Steinigung zu, bleibt er dem Gesetz treu. Aber dann wird er seinen Auftrag untreu, den Gott ihm gegeben hat. Nämlich das Heil werde zu den Menschen zu bringen. Die Barmherzigkeit, das Mitleid. Und damit wäre er für die Leute, die ihm einst nachgefolgt sind, erledigt. Sagt er Nein zur Steinigung, wird er der Tora untreu. Damit bricht er selbst das Gesetz und dann haben sie ihn. Dann können sie ihn endlich anklagen. Das nennt man wohl eine Zwickmühle. Ist ja eigentlich so beeindruckend, schon fast cool, wie er da auf den Boden hockt und einfach in den Sand malt. Aber die lassen ihn aus dieser Nummer nicht raus. Die insistieren und sagen immer wieder, nun mal los, äußere dich doch mal. Und dann kommt dieser berühmte Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt, übersetzt nur der, der ohne Sünde ist, hat das Recht, die Steinigung, diese Hinrichtung einzuleiten. Dann ist in dieser Geschichte erstmal Ruhe. Und es passiert gar nichts. Keiner wirft einen Stein. Ich habe ihn mal gefragt, wieso eigentlich nicht? Mal ganz frech und frei gefragt, es könnte doch einer sagen, Moment, Moment. Ich bin meiner Frau treu. Ich gehe nicht fremd. Gib mir mal einer hier einen Stein, ich fange an. Könnte doch einer sagen. Ich glaube, liebe Gemeinde, das ist extrem wichtig zu bedenken, denn andernfalls würde diese Geschichte für Nicht-Fremdgeher überhaupt keine Bedeutung haben. Betrifft mich nicht. Peng, Schluss aus. Ist doch nicht mein Problem. Außerdem wäre es auch mit der Relevanz dieser Geschichte mit einem Schlag total vorbei. Fremdgehen ist kein öffentliches Delikt mehr. Das ist nicht harmlos. Das sind persönliche Kränkungen und Verletzungen. Das ja. aber die sind privat. Wenn das aber so ist, dann müssen sie sich geschichtlich nicht mehr kümmern. Es ist mir schon klar, dass man bei Verlauf dieser Geschichte daran denkt, es geht nur um sexuelles Fehlverhalten. Das ist aber nicht der Fall. Sünde war und ist und wird immer sein, immer ein viel, viel größerer Begriff. Da geht es darum, was an unserem Verhalten, unserem Denken, unserem Fühlen trennt uns von Gott, trennt uns davon, seinen Willen zu tun, trennt uns gewissermaßen von Gott, der das Gute ist. Das ist das. Jegliches Verhalten, was uns von Gott trennt, dieses Trennende, das ist Sünde. Also sagt Jesus, es geht nicht nur um sexuelles Fehlverhalten. Diebstahl kommt bei Gott auch nicht so gut an. Denken Sie an die 10 Gebote. Morden, wahrscheinlich nach unserem Empfinden zu Recht ein viel, viel schlimmeres Vergehen. Naja, als die Ankläger das hören, merken Sie, oh, wir sind doch alle im Boot. Wer kann denn von sich sagen, dass er die Tora komplett einhält? Und ohne ein Wort zu sagen, verlässt einer nach dem anderen die Szene. Es bleiben nur die Frau und Jesus zurück. Erst jetzt sprechen sie überhaupt miteinander. Und Jesus sagt, Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr. Wenn man darüber so nachdenkt, war sie ja des Todes. Dieser Mann aus Nazareth hat sie gerettet. Und nun steht sie vor ihm mit all ihrer ganzen Schuld, ihrer Scham. Sagen kann sie nichts mehr. Und daraufhin sagt Jesus, so verurteile ich dich auch nicht mehr. Aber gib deinem Leben eine andere Richtung. Wissen Sie, liebe Gemeinde, für mich ist für diese Geschichte kennzeichnend das Symbol oder der Gegenstand des Steins. Da ist der Stein ein Mittel zur Strafe, zur Bestrafung dieser Frau. Da ist der Stein ein Zeichen des Unheils für, wenn man es mal verallgemeinert, für ein Verhalten, das Menschen sich selber eingebrockt haben und das nicht ohne Folgen bleibt. Selbstgemachtes Leid eben. Wir wissen ja eigentlich gar nichts von dieser Frau. War sie einsam? Hat ihr Mann sie schlecht behandelt? Wollte sie sich rächen? Oder hatte sie einfach nur Lust darauf? Menschen tun durchaus Dinge, die ihnen im ersten Moment Befriedigung verschafften, die aber ihnen langfristig nicht gut tun. Und so bekommt für mich der Stein dann nochmal eine weitere, vielleicht eine wichtigere Bedeutung. Dann wird er für mich nicht mehr nur für ein Symbol, für einen Gegenstand der Bestrafung, sondern für ein Zeichen der Last. Das ist der Stein im Schuh, der kleine Kiesel, der drückt, den wir nicht loswerden. Das ist, wenn Sie den ein paar Nummern größer denken. Der Brocken, der auf unseren Schultern lastet, der uns niederdrückt, der uns wirklich belastet. Manche merken das nicht einmal, dass sie sowas auf den Schultern haben und fragen sich dann, was ist nur mit mir los oder so. Andere merken es, werden aber diesen Stein nicht los oder können ihn nicht von sich aus abwerfen. Und sie sehnen sich insgeheim nach einem Neuanfang, wissen aber nicht wie. Und das ist für mich, liebe Gemeinde, das viel, viel größere Wunder. Viel größer, als wenn Jesus über den See geht oder so. Jesus vergibt. Ohne Kleingedrucktes, ohne Bedingung. Er nimmt zuerst den Stein von ihren Schultern, diese Last, diese Schuld, diese Scham. Und was kommt zum Vorschein? Diese unglaubliche göttliche Barmherzigkeit, die doch für uns das Gute will und nicht die Bestrafung oder so. Und damit Sie nicht glauben, Jesus ist irgendwie lax in seiner Moral, nein, 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 er sieht doch die Verfehlung der Frau, doch, doch. Aber er sieht eben auch, dass sie mehr ist als das. Und er vertraut darauf, dass seine Zuwendung, Vergebung in dieser Situation eine verwandelnde Kraft hat, die die Frau im Innersten berührt und zur Umkehr, zu einer neuen Treue gegenüber Gott bewegt. Und damit eröffnet er ihr wieder eine Zukunft. Eine Zukunft, die Geschichte endet ja offen, hoffentlich für sich ergreift. Was wären wir in unserem Leben ohne Vergebung, liebe Gemeinde? Fortlaufend Unerlöste. Nicht gut. Amen. Wir hören nun Musik.